ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld.
Heute etwas mumifiziert.
Denn Thema heute ist die Tutanchamun-Magistrale.
Entschuldigung. Genau.
Die Baikal-Amur-Magistrale. Darüber müssen wir auch mal eine Sache. Haben wir schon mal eine Sendung über die Baikal-Amur-Magistrale gemacht?
Nein.
Schade.
Möchte ich auch
okay.
nicht.
Möchte ich auch nicht. Sehe ich gar nicht ein. Kommt mir nicht ins Haus. Tutanchamun. Ist das eigentlich ein Name oder sind das mehrere, ein Wort oder mehrere Wörter?
Nein, es ist ein Wort und es bezeichnet einen König, der in sehr jungen Jahren schon verstorben ist, mit 22, 23, der also nicht sehr lange regiert hat. Es ist ein Pharao, der im alten, antiken Ägypten gelebt und regiert hat und dessen Grab gefunden wurde im Jahr 1922. Es war eine absolute Sensation. Das war der Fund des Jahrtausends oder des Jahrhunderts zumindest. Und die Hauptfigur dieses Fundes war der Ägyptologe Howard Carter. Und der ist schon eine ganze Weile lang am Start gewesen, weil er fasziniert war von der Idee, dieses Grab zu finden, damit natürlich auch berühmt zu werden und diesen Tutanchamun aus der Versenkung zu holen. Der war bis dahin immer nur, ja, so eine Figur, von der man wusste, dass es sie gab, und man wusste auch, dass es ein Grab von ihm geben muss, aber man wusste eben nicht wo, man wusste nur im Tal der Könige.
Das ist ja naheliegend.
Dieses Tal der, also. Ja, dieses Tal der Könige liegt in der Nähe der ägyptischen Stadt Luxor. Und da sind auch schon andere Gräber gefunden worden, von übrigens sehr viel bedeutenderen Pharaonen als von diesem Tutanchamun. Beispielsweise von Ramses IV. Und dort hat man also gesagt, ja, buddeln wir jetzt. So. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil natürlich wussten auch schon vor Herrn Carter die Menschen, dass dort Gräber sind und dass man da möglicherweise goldene Grabbeigaben finden könnte und ähnliche Dinge, sodass viele Gräber geplündert waren. Es waren also lange schon im 16., 17. Jahrhundert sind da die Leute schon mit dem Spaten unterwegs gewesen und haben einfach die Grabanlagen ausgebuddelt und einfach rumgebuddelt und geguckt, ob da was ist. Mhm. Sie haben natürlich dabei im Laufe der Zeit ganz viele Dinge zerstört und sie haben dadurch, dass sie das völlig unprofessionell gemacht haben, Eingänge verschüttet, Spuren verwischt und wenn sie was gefunden haben, haben sie es geklaut.
Ich musste immer an diesen Film denken mit Heinz Schenk als Showmaster, der immer alle der Unprofessionalität bezichtigt hat, wenn einer unprofessionell ist.
Ihr seid alle unprofessionell. Ja, genau. Ja, aber, und ja, das gilt insbesondere für Archäologen. Wenn die das falsch machen, dann ist tatsächlich das, was sie finden wollen, zerstört. Und damit, das ist unwiederbringlich. Und damit, das ist schon ganz wichtig. So.
Ja, vor allen Dingen das Umfeld. Also es reicht ja nicht nur, eine Münze zu finden, sondern du musst ja sehen, wo wurde sie gefunden, was liegt noch drumrum und sowas alles. Ne?
Ja. Ganz genau. Und unbedingt, das ist ganz wichtig. Da gibt es noch mehrere Fundstellen, die hier so bei uns hier auch in Deutschland sind.
Die Himmelsscheibe von Nebra ist ja so ein Problem gewesen.
Ja, aber wo du alleine zum Beispiel durch die Lage von Speerspitzen, ja, wenn du findest 100 Speerspitzen, also hier jetzt bei der Römerschlacht Ostwestfalen, da an der Ecke.
Deutoburger.
Nee, nicht Deutoburger, also Ostwestfalen.
Forst.
So, und da kannst du alleine anhand der Speerspitzen sehen, von wem sie sind. Mhm. Da gibt es mal Markierungen drin. Und wenn du weißt, dass die alle in eine Richtung liegen, dann weißt du, von wo die einen gekämpft haben und wo die anderen waren, nämlich da, wo die Pfeile hingeflogen sind. Das macht unglaublich viel aus, um zu erkennen, um wen es sich dabei gehandelt haben könnte und so weiter. So, das heißt, also Gräber richtig zu öffnen und dann wirklich vorsichtig zu sein, das ist also etwas wirklich ganz Wichtiges. Und jetzt ist die Frage, warum hat er eigentlich überhaupt da gesucht? Und die Antwort lautet, man hatte in den Jahrhunderten und Jahrzehnten davor schon mal kleinere Reste gefunden, Keramikteile, auf denen irgendwas eingraviert war, was auf Tutanchamun gedeutet hat, also Reste von Namen, irgendwelche besonderen Herrschaftssymbole, von denen man denken konnte, dieses Trinkgefäß oder diese kleine Tierform, die man da gefunden hat, das hat etwas mit Tutanchamun zu tun. Mhm. Und wenn du das eben an der Stelle findest, in der Nähe oder auf dem oder im Tal der Götter, dann oder Tal der Könige, dann ist ja relativ logisch, dass du da den Rest eben auch finden wirst. Und das hat er dann tatsächlich gemacht. Und er hat sich eine Grablizenz gekauft. Das musste man damals machen. Die ägyptische Regierung war da schon sehr findig und hat gesagt, wer hier buddelt, der braucht eine Lizenz. Damit kam so ein bisschen Geld in die Staatskassen. Und er findet tatsächlich nach 5 Jahren Buddeln dieses Grab. Und die Tatsache, also als er zum ersten Mal, diese Archäologen zum ersten Mal vor, ich sag mal, der Eingangstür zu dieser Grabstätte stehen, dann siehst du also eine Tür. Und dann ist ja der Punkt, wer macht die jetzt auf? Oder wie gucken wir da jetzt rein? Da wird ganz vorsichtig was weggekratzt. Dann machst du sozusagen Licht und guckst da, sehe ich da irgendwas? Und dann guckt er da rein und sieht Gold, Gold, Gold. Mhm. Und sieht eine riesige Büste. Er sieht eine Grabstätte. Er sieht einen Thron, also einen richtigen alten. Ich meine, das sind dann 2.500, 3.000 Jahre alt, das Zeug, was du da findest. Und das ist alles intakt, weil es eben luftdicht abgeschlossen ist und weil du im Grunde genommen, ja.
Ich neige ja dazu, Sendungen, die ich selber aufgenommen habe in der Vergangenheit zu empfehlen, und ich empfehle hier mal wieder eine. Ich habe vor, lass mal gucken, von wann die ist, ist schon einige Jahre her, steht kein Datum drunter, doch da steht ein Datum, und das ist 2014, also gut 8 Jahre ist die her, mit Nisa Ibrahim gesprochen. Nisa Ibrahim ist ein junger Mann damals gewesen, jetzt ist er was älter, der aus Berlin kommt, an der Uni Chicago lehrt und forscht und National Geographic Emerging Explorer ist. Da bewirbt man sich nicht, sondern die rufen an. Ja? Und der Typ hat sich als Kind, nachdem er ein Foto von Skelettfragmenten des Spinosaurus aegyptiacus gesehen hat, als Kind hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er diesen Saurier finden wird. Ja, das Fossil. Und das hat der dann auch getan. Und diese Geschichte, wirklich, der hat irgendwie ein Fragment gehabt, hat rausgefunden, dieses Fragment, naja, das haben wir vor 3 Jahren gekauft von Ahmed, so einem Typen mit einem Turban in der und der arabischen Stadt. Und der hat gesagt, dann setzen wir uns jetzt so lange hier hin, bis der Typ hier vorbeiläuft. Und das hat funktioniert. Und alleine, wie er erzählt, wie er sich das in den Kopf gesetzt hat und wie dann am Ende ein komplettes Skelett dieses Sauriers ausgebuddelt wurde, da kannst du ungefähr nachvollziehen, was das für ein Gefühl sein muss, dass auch der, wie hieß er, der
Howard Carter.
Howard Carter, das ist, das kann man überhaupt nicht. Ich saß ihm gegenüber. Ich habe noch nie einen Menschen so sehr leuchten sehen, wie er das erzählt hat.
Also der Howard Carter, der hat sich ja auch geleuchtet, zumal es ein absoluter Zufall war. Also man muss sich das so, der hat das kartografiert, der hat das ganze Tal der Könige, hat er sozusagen millimeterweise durchforstet und irgendwie waren sie alle mit den Nerven fertig und hatten auch keinen Bock mehr. Und sie haben wirklich alles umgegraben, was sie finden konnten und nichts, aber auch wirklich gar nichts gefunden. Und dann beschreibt er das so, dass er irgendwie mal per Zufall auf so einen Haufen Schutt geguckt hat oder irgendwas so. Und dahinter meint er irgendwie da, ach, ist das eine Tür? Was ist denn das da? Und tatsächlich dahinter war das Grab. Und dann macht er Folgendes, der Nachteil dann. Die waren eben zwar Archäologen, aber sie haben natürlich noch nicht die Möglichkeiten gehabt, die wir heute haben. Er holt sich sofort internationale Experten, die dann in großer Zahl in Ägypten einfallen und sagen, das ist ja eine Sensation. Dann legt er das mit denen frei und er hat einen Fotografen dabei. Und dieser Fotograf, der fotografiert sozusagen minutiös das, was dort passiert. Mhm. Der Fund wird sofort abfotografiert und damit natürlich auch unsterblich. Obwohl man eigentlich bei einer Mumie nicht sagen kann, unsterblich, fällt mir gerade auf. Aber
ja, immerhin, aber we all get the point. Legendär, auf ewig berühmt, unsterblich.
Genau, auf ewig berühmt, genau. Aber sie haben halt die Mumie selber ziemlich unsachgemäß behandelt. Sie wurde dann tatsächlich nahezu auseinandergenommen, um
zu gucken,
was da noch.
Okay.
Ja, das würde man heute nicht mehr machen. Und die Archäologen von heute, die sind auch ziemlich traurig darüber, dass der Zustand eben nicht mehr so dolle ist. Jedenfalls, man konnte dann aus den Grabbeigaben, die man da gefunden hat, so ein bisschen zurückschließen, Welche Rolle hatte eigentlich so ein Pharao? Und was war denn mit diesem Tutanchamun, der ja nur vom Namen her so berühmt ist, aber in seiner Position in der Reihe der ägyptischen Pharaonen ganz weit hinten steht? Der Cheops zum Beispiel, die Cheops-Pyramide, der war viel bedeutender.
Das war komplett unberührt, dieses Grab von Tutanchamun.
Das war total unberührt. Okay. Das ist sozusagen mit seinem Tod errichtet worden und seitdem war da keiner mehr drin und dran und hat auch nichts da rausgeholt und die Plünderer, die da im vorher schon zugange waren, haben das einfach nicht gefunden. Und jetzt ist ja die Frage, so ein Pharao, ist das ein König, ist das ein Kaiser, ist das ein Diktator gewesen?
Ah, okay, das wusste man bis dahin alles gar nicht.
Man weiß es auch jetzt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also die Sendung hat dann ergeben, komischerweise, wir wissen viel und immer mehr, aber eben nicht sozusagen wirklich das Verhältnis zum Volk.
Ja.
Und wie hat er eigentlich regiert? Man weiß, es gab eine große Beamtenschaft sozusagen. Es gab also viele Menschen, die für den Pharao gearbeitet haben, die seine Ideen umgesetzt haben in, sage ich einfach mal, Gesetze. Aber so ein richtiger Diktator war er nicht, weil er brauchte offenbar die Zustimmung von, ich sag mal, lokalen Größen, Ministerpräsidenten oder sowas oder Gouverneure in Amerika. Ja?
Ich wollte gerade sagen, war das vielleicht eine liberalere Gesellschaft, als wir uns heute überhaupt träumen?
Wahrscheinlich. Es war nicht jetzt liberal in unserem heutigen Sinne, das ist klar, aber es gab vermutlich jetzt nicht so eine reine Diktatur. Es war möglicherweise eine Autokratie. Es war möglicherweise eine One-Man-Show. Aber diese One-Man-Show war nicht nur dafür da, sich selbst zu bereichern, wie es ja vielleicht in vielen anderen Fällen dann der Fall gewesen ist.
Ist diese One-Man-Show, also die Diktatur, die absolute Herrschaft eines Einzelnen, ist das in solchen Zeiten, also in solchen historischen Zeiten überhaupt denkbar? Weil du hast ja ganz andere Informationslaufzeiten. Du hast ganz andere Informationslaufrichtungen. Heute ist völlig klar. Heute sagt irgendwie so jemand wie Wladimir Putin, ich will das, und dann ist das morgen geritzt, weil du sehr gute Befehlsketten hast. Aber damals, das ist ja nicht, der hat ja nicht heute gesagt, ich will das und morgen war es fertig, sondern das hat ja im Zweifelsfall ein Jahr gedauert, weil es erstmal nur 3 Monate gedauert hat, bis die Nachricht den Nil hinunter oder hinaufgekommen ist oder so.
Das ist natürlich, das muss man unbedingt bedenken, das ist richtig und das gilt nicht nur für die Pharaonenzeit, die jetzt 3.500 Jahre her ist. Ja. Also Tutanchamun ist 3.500 Jahre tot. Sondern das gilt auch für, ich sag mal, Karl den Großen. Ja, bis der in Rom war, hat 6 Wochen gedauert. Also da ist eine Herrschaft eine andere Art und eine andere Nummer als heute. Das ist vollkommen klar. Zwischendurch
macht jeder halt seins, ne? Bis die nächsten Befehle kommen.
So. Genau.
Und dann immer spät lese.
Ja, aber was wichtig ist, gehen die zum Beispiel mit in einen Krieg? Also kommt das Volk, wenn der Herrscher ruft und hat Waffen in der Hand, und jawohl, wir laufen jetzt gegen wen auch immer. Da kann man so ein bisschen dran festmachen, wie es sozusagen um die Gesellschaft bestellt war. Dann ist die Frage, konnte es passieren, dass eine Idee aus dem Volk zu einem Gesetz wird? Also ist irgendwo mal so etwas passiert? Wenn man da Beweise oder Belege für findet, dann könnte man sagen, ja, es war möglicherweise eine One-Man-Show, aber eben auch mit Rückspiegelungen vom Volk oder von Menschen, die eben nicht Herrscher waren. Man kann natürlich auch sagen, die Bewunderung für diesen Mann, dass er gottgleich war, bedeutet natürlich auch, dass die Menschen das akzeptiert haben. Also es gibt ja aus unserer heutigen Sicht kann man ja auch über mittelalterliche Gesellschaften sagen, sag mal, warum habt ihr denn das eigentlich akzeptiert? Warum haben sie denn die Bedeutung der Päpste oder irgendwelcher lokalen Kardinäle und Bischöfe, warum waren die denn so groß? Weil die Leute, das ist dann die Antwort, eben eine Vorstellung hatten, dass diese Personen in einem Weltbild eine wichtige Bedeutung haben und die sozusagen diesem Weltbild folgend diesen Menschen Gehorsam leisten müssen oder wollen, weil sie das Weltbild akzeptieren. So, und das kann ja in Ägypten genauso gewesen sein. Trotzdem weiß man nicht so ganz genau, was hatte er Berater? Tutanchamun war 10 Jahre im Amt. Davon war er noch ein Teil Kind oder sagen wir mal Jugendlicher. Wer hat eigentlich die Amtsgeschäfte an seiner Stadt geführt? War er das wirklich selber? Gab es jemanden, der sozusagen an seiner Stelle das gemacht hat? Dann hat man bei der Obduktion der Mumie eine Verletzung am Kopf gefunden. Was war das, die Todesursache? Wurde sie im Prä- oder Postmortal zugefügt? Fragen über Fragen, sage ich. Und genauso geht es uns, wenn wir Experten über die Pharaonen fragen, dann sagen die, also es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten. Und das finde ich tatsächlich extrem toll. Also
wissen diese Experten, wo man die Antworten finden könnte?
Also du musst graben. Also deswegen ist natürlich, also wenn wir das Grab der Nofretete finden würden, das soll ja, haben viele gesagt, sozusagen das hintere Grab von Tutanchamun sein. Das ist aber falsch. Also da würde man vermutlich sehr viel Weiteres finden. Ich gehe nochmal zurück auf die Etruskerfunde. Also wenn du so etwas, das ist ja ein Zufallsfund gewesen, der jetzt in der Toskana stattfindet. Wenn du so ein großes Feld findest und sagst, da sind ganz viele kleine Statuen, größere Sachen und so weiter, dann kannst du daraus dir ein neues Puzzlebild zusammensetzen. Ja, aber wenn du das nicht findest, wenn du einfach weiter darauf angewiesen bist, die Quellen zu nehmen, die du jetzt schon hast, dann kannst du sie noch 100-mal auswerten, du wirst dann nicht auf große Neuigkeiten stoßen. Nee. Das ist im Grunde genommen erledigt. Und so lange müssen wir warten. Und ich bin ganz sicher, dass in der Zeit, wenn wir vielleicht schon längst die Radieschen von unten zählen, die Geschichte der Antike neu geschrieben wird, wenn wir einfach mal eine Quelle finden.
Ja, wäre schon geil. Also weil das, es ist ja wirklich hochgradig mysteriös. Also alleine auch diese Bauwerke, die hinterlassen haben und womit sie dann, und auch diese Mumifizierung und die Gräber, womit sie am Ende dann ja doch unsterblich geworden sind. Ne?
Ja, also Tutanchamun ist unsterblich alleine wegen der Totenmaske.
Genau.
Diese Totenmaske ist das Bild, das wir kennen in jedem Buch über die Pharaonen. Das ist immer das Titelbild.
Stimmt. Ja?
Genauso wie für, die Nofretete ist das Bild für, ich sag mal, Schönheitsideale, wie Kleopatra als letzte große ägyptische Pharaonin. Ja, es konnten auch Frauen da sein, was ja auch schon mal
diese Nase
zu wissen ist. Diese Nase, ja. Also, das ist schon, das ist schon interessant.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Stunde Ausgabe Eine History läuft am... Manchmal macht das Gehirn ja solche Sachen wirklich mit einem. Ne? Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft im Radio. Und zwar am 12. Dezember 2022 auf Deutschlandfunk Nova.